Halleluja. Ich sehe Jesus in den Reihen sitzen, in vielfacher Form. Das ist schön, das ist gut zu sehen. Es ist nicht überraschend, dass wir heute das Predigtthema haben, die Offenbarung Teil 3, denke ich, wenn ihr so die letzte Zeit hier wart. Ich freue mich sehr. Ich möchte diejenigen, die einen der ersten beiden Teile vielleicht versäumt haben, ganz arg ermutigen. Ihr könnt das im Internet euch kostenlos runterladen, ihr könnt euch die CDs besorgen und es einfach noch nacharbeiten. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel, ein sehr spannendes Buch, ein sehr geheimnisvoll, mysteriöses Buch voller Symbole, und das wollen wir gemeinsam entdecken in dieser Predigtreihe. Ich habe am Anfang gesagt, ich empfinde diese Serie so wie eine Kreuzfahrt. Ich habe noch nie eine gemacht. Ich habe früher mal Traumschiff ab und zu geguckt und gibt's ja immer noch, glaube ich, so. Und bei einer Kreuzfahrt ist es jedenfalls so, man legt an bestimmten Häfen an, besichtigt Dinge, dann steigt man wieder aufs Schiff, fährt weiter. An manchen Gegenden, Städten fährt man auch einfach nur dran vorbei, ohne sie näher zu betrachten. Und so ist das bei unserer Reise durch dieses Buch der Bibel, durch die 22 Kapitel auch. Und auch heute ist es so, wie die letzten beiden Male auch, dass wir nicht sehr viel Fahrt aufnehmen werden. Also ich werde nicht sehr viel Gas geben, wir werden sehr intensiv uns das angucken, was wir uns angucken. Aber nächstes oder übernächstes und übernächstes Mal, denke ich, werden wir auch ein bisschen schneller durch einige Dinge durchgehen. Aber die 7 Sendschreiben, mit denen wir das letzte Mal angefangen haben, uns zu beschäftigen, das ist, glaube ich, etwas, wo Gott uns ganz viel durchsagen kann, auch als und gerade als Gemeinde. Okay, wir haben das letzte Mal uns die ersten beiden Gemeinden angeguckt, das war Ephesus und Smyrna, und wir machen heute mit den nächsten beiden erstmal weiter. Diese 7 Gemeinden waren geografisch gesehen im westlichen Drittel unserer heutigen Türkei. Die waren auch gar nicht weit auseinander, und wenn wir so nachdenken, das ist jetzt heute keine Ecke der Welt, wo man denkt, naja, da, das ist der Nabel der Welt, da ist wirklich was los, das ist politisch sehr bedeutsam. Aber damals war das völlig anders. Vielleicht noch eine kleine Wiederholung. Diese 7 Sendschreiben haben formale Parallelen, und die beobachten wir auch in den 2 Sendschreiben, die wir uns heute anschauen. Und zwar die Anfangsworte sind immer identisch, dem Boten der Gemeinde in sage. Dann kommt immer eine Charakterisierung Jesu, der ja diese Worte spricht. Zum Beispiel bei Ephesus wurde Jesus bezeichnet als der, der die 7 Sterne, also diese 7 Gemeindeleiter, da in seine Rechten festhält. In Thyatira heißt es, er ist der Sohn Gottes, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind und dessen Füße gleich schimmerndem Kupfer sind. Ja, verschiedene Formulierungen, die die Identität von Jesus einfach darstellen. Dann kommt Lob, da freuen wir uns alle immer, und es kommt aber auch Tadel hinterher. Außer bei 2 Gemeinden, also es gibt eine Gemeinde, die kriegt kein Lob, das ist Laodicea. Und es gibt 2 Gemeinden, die kriegen keine Warnungen bezüglich ihrer Fehler, das sind Smyrna und Philadelphia. Es ist so eine richtige Analyse, so eine richterliche Prüfung Gottes, die wir uns angucken, bei jeder einzelnen Gemeinde. Und abschließend kommt immer noch mal eine Ermahnung, aber auch eine Verheißung am Ende des Textes. Ich möchte jetzt gerne lesen, dieses Schreiben an die Gemeinde in Pergamon, das könnt ihr finden in eurer Bibel, ganz hinten, Offenbarung 2, kann man auch ohne Register ganz flott finden, Offenbarung 2, Abvers 12. Möcht euch ermutigen, dass ihr das selber zu Hause richtig auch nachstudiert und einfach euch mit der Offenbarung beschäftigt. Ich habe euch gesagt, es gibt auch manchmal verschiedene Möglichkeiten, Dinge auszulegen, einzuschätzen. Macht euch selber ein Bild, grabt mal richtig in der Bibel, lest mal nach und prüft es selbst, was das Wort Gottes da sagt. Und dem Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe: Diese Dinge sagt der, der das lange, das zweischneidige und scharfe Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du deinen Wohnsitz hast. Dort, wo der Thron des Satans ist. Doch du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, hingerichtet wurde. Bei euch, wo der Satan seinen Wohnsitz hat. Doch ich habe ein weniges gegen dich. dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israel zu werfen, Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Ebenso hast auch du unter dir solche, die die Lehre der Nikolaiten festhalten, die ich hasse. Ändere deinen Sinn und kehre um. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem langen Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand versteht, außer dem, der ihn empfängt. Hier richtet sich der Brief das erste Mal an die Gemeinde in der entsprechenden Stadt. Die letzten Male haben wir gesagt, es wurden immer die Personen, also die Epheser, mehr angesprochen, nicht die Christen, die in Ephesus sind, also richtig von ihrer Identität ganz persönlich angesprochen. Hier ist es etwas anders. Wie wird sich das anfühlen, wenn wir in Pergamon gewesen wären? Wie wäre, wenn da Limburg gestanden hätte? Also es ist ein ganz schön gruseliges Sendschreiben, schon ganz schön da, wo der Satan wohnt, ist nicht so nett. Wie stellt sich Jesus vor? Lass uns den Anfang betrachten. Jesus stellt sich vor als der, der das lange, das zweischneidige und scharfe Schwert hat. Ihr kennt, wenn ihr die Bibel kennt, die Stelle in Hebräer 4, 12 und 13, wo das Wort Gottes verglichen wird mit einem solchen Schwert. Also das Symbol, was wir hier am Anfang finden, das steht für die Bibel, für das Wort Gottes. Und Manfred Roth übersetzt Hebräer 4, 12 wunderschön, deswegen möchte ich es uns lesen. Er schreibt, denn quick lebendig ist das Wort Gottes und energiegeladen und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Trennung sowohl der Seele als auch des Geistes, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Absichten des Herzens. Und nichts Geschaffenes ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und offengelegt in den Augen dessen, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Ich mag das Bild von einem Skalpellmesser, weil mit Schwertern, ich weiß nicht, was ihr so in eurer Freizeit macht, aber mit Schwertern haben wir ja nicht so viel zu tun. Ritterspiele, da gibt's oder ja solche Feste von Leuten, die diese Kultur nochmal leben, das ist ganz spannend zu sehen. Aber so ein OP-Messer, da haben wir schon eher ein Bild für. Vielleicht haben wir im Fernsehen mal, also ich muss da immer ausschalten, wenn die irgendwelche Operationen da zeigen. Das bin ich also nicht so der Held, mir solche Sachen anzugucken. Aber ich bewundere die Menschen, die das drauf haben. Also Menschen, die anderen Leuten das Leben retten mit so einem Messer in der Hand. Das ist, wow, das ist schon eine starke Geschichte. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist so etwas, das so scharf ist wie eine Rasierklinge und das wirklich aufteilen kann, was ist von Gott und was ist von Menschen. Und würden wir jetzt unser Herz, also nicht unser biologisch-physisches Herz, sondern unseren inneren Menschen auf den Tisch legen und ausbreiten und die Einzelteile sehen, dann könnten wir in dem Spiegel des Wortes Gottes genau einsortieren, was ist von Iris und was ist von Gott. Was ist menschliche Motivation, was ist vielleicht ein falscher Ehrgeiz oder eine Ambition und was ist Gott motiviert? Das ist eine ganz spannende Sache und das passiert, wenn wir die Bibel lesen. Jemand hat mal gesagt, Menschen, wir sind nicht dafür da, die Bibel zu kritisieren, sondern die Bibel ist geschrieben, um uns zu kritisieren. Vielleicht hast du das noch nicht gewusst und schau doch mal in deine Bibel, staub sie ab und sei gespannt, was passiert, wenn du sie liest. Besonders das Neue Testament möchte ich euch da empfehlen. Es ist ein Beurteiler der Gedanken und Absichten des Herzens. Und wir haben gesehen, in Pergamon, da war wohl einiges im Argen. Und das wollen wir uns auch anschauen, was da im Argen war, weil Jesus so streng mit ihnen gesprochen hat. Wir müssen annehmen, dass das Wort Gottes von einigen Leuten in Pergamon in der Gemeinde nicht mehr ernst genommen wurde. Und es liegt nahe, dass die Leute dachten, na ja, das muss man ja alles nicht mehr so streng sehen. Also fundamentalistisch ist ja ein beliebtes Wort in unserer Zeit. Auch wenn Fundament bedeutet, den stabilen Unterbau, auf dem jedes Haus sicher aufgehoben ist, dann bin ich gerne fundamental oder wie auch immer. Ja, ganz ohne Gewalt und in der Hinsicht bin ich nicht gefährlich, aber in anderer wohl. Okay, also das Wort Gottes war kein Fundament mehr, es war beliebig. Es war nicht mehr ja, so angenommen. Was war denn nun Pergamon für eine Stadt? Vielleicht wisst ihr das. Pergamon war Hauptstadt und das sogenannte Bildungszentrum der Provinz Kleinasien und eigentlich fast der ganzen Welt. Wir würden sagen, da waren die Universitäten. Es waren da unheimlich viele gebildete Leute. Und stellt euch vor, es gab in Pergamon eine Bibliothek, in der waren 200.000 Bücher. Vielleicht erinnert ihr euch, das war 96 nach Christus, als das hier geschrieben wurde. Wann war Gutenberg? Der war, glaube ich, später. Ja, genau, der war später. Das heißt, die haben die Bücher nicht gedruckt, sondern es waren alles mit Hand abgeschriebene Bücher. 200.000. Das sind sogar mehr, als wir zu Hause haben. Also, das ist schon ein Hammer. Aber so haben wir eine Charakteristik. Was war das für eine Stadt? Vielleicht wisst ihr auch, dass das Pergamentpapier, das aus gegerbten Tierhäuten hergestellte Schreibmaterial, zuerst dort gebraucht wurde. Das hängt mit dem Namen auch zusammen. Die Stadt gibt's immer noch und sie heißt heute Bergama. Wenn ihr in eurem modernen Atlas nachgucken wollt, müsst ihr nach Bergama suchen. Es liegt etwa 30 Kilometer landeinwärts von der Ägäisküste weg. 250 Jahre lang war Pergamon Hauptstadt der römischen Provinz Asien und sie war auch ein wichtiges Religionszentrum für die heidnischen Kulte um Athene. Asklepios, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Arzt habt manchmal, die haben dieses Symbol, der Stab mit der Schlange drumherum. Das ist der Aesculapstab oder Asklepios, anders geschrieben. Es war auch eine Stadt, die dem Dionysos-Kult oder römisch dem Bacchus, den kennen wir auch, den Gott des Weines oder des Besäufnisses huldigte. Und Pergamon baute als erste Stadt Asiens einen Kaisertempel. Also die waren da ganz extrem drin. Und diese Stadt wurde zur Hauptstadt des Kaiserkultes. Und wenn ihr euch die Dinge, die damals waren, ein bisschen näher anschauen wollt, dann könnt ihr nach Berlin fahren. Da gibt es ein Pergamon-Museum. So, für die ganz Neugierigen. Das Symbol des Aesculap, ich habe es schon erwähnt, dieses sogenannten Gottes der Heilung, hat sich bis heute nicht geändert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist in diesem Tempel passiert? In diesem Tempel waren ungiftige Schlangen, das ist ja schon mal relativ nett, dass sie ungiftig waren, und die hat man nachts freigelassen. Leute hat man ermutigt, die eben krank waren, in diesen Tempel zu gehen, die Nacht dort zu verbringen und sich von diesen Schlangen bekrabbeln zu lassen. So, Indiana Jones, vielleicht ist die Inspiration irgendwo dahergekommen, ich weiß es nicht. Da kann man ja sich das lebhaft vorstellen, wie das gewesen sein muss. Das Symbol gibt es bis heute, habe ich auch erwähnt, ist fast weltweit ein Symbol für das Gesundheitswesen. Was meint jetzt die Bibel, was meint Jesus, wenn er sagt, bei euch ist der Thron des Satans? Man kann Verschiedenes vermuten. Zum einen können wir vermuten, dass Jesus damit meint, da hat der Teufel einfach Herrschaft, da hat er so richtig fett seinen Fuß drin und es war vielleicht eine Anspielung auf genau diesen Tempel des Aesculap. Und die Schlange, die ja, denke ich, das ist der meisten ein Begriff, die Schlange ist in der Bibel ein Bild für den Feind, ein Bild für den Teufel. Erinnert euch an den Sündenfall, 1. Mose 3, die Schlange kam und sprach zu Eva, das ist ein Bild für den Teufel. Es kann aber auch eine Anspielung sein auf den Götzendienst im Sinne von Kaiserverehrung, die ein extremes Ausmaß erreichte, eben in Pergamon. Die Christen sind hier einfach aufgefallen, also die wirklich Christen waren. Und das besonders vor dem Hintergrund einer sehr dekadenten Kultur, da hat sich eigentlich alles nur um Lust, Gewinn und Prominenz gedreht. Ein Zitat habe ich gefunden, die Christen besuchen dort kein Theater, dessen Spiele sich meistens in Ehebruchsszenen erschöpfen. Sie lasen keine Romane, die alle von Ungläubigen geschrieben waren. Sie spielten nicht Würfel, also Glücksspiel, und sie verzierten ihre Türen nicht an des Kaisers Geburtstag. Die Christen verwarfen die Abtreibung, sie haben nicht betrogen, sie haben Wort gehalten, keine Kinder ausgesetzt und Homosexualität abgelehnt. Also es waren so die klassischen Spielverderber. Vielleicht ist euch der Name aufgefallen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Antipas, ein Mann wird ja hier namentlich erwähnt, wir wissen nicht genau, wer er war. Man kann vermuten, das war vielleicht auch mal ein Pastor oder ein Leiter in der Gemeinde. Aber wichtig ist, oder auch ja, komisch, witzig, traurig ist. Der Name heißt der, der gegen alles ist. Anti, ne? So, bist du auch Anti irgendwas. Antipas heißt, der war gegen alles. Wahrscheinlich genau so ein Spielverderber gegen diese Dinge, die eben in der Stadt hoch gefeiert und wichtig waren. Die Überlieferung sagt, dass man ihn gefangen hat und dass man ihm nahegelegt hat, er soll doch Gott absagen. Er hat sich geweigert, vielleicht erinnert ihr euch an den Polycarp, den hatten wir das letzte Mal aus Smyrna. Und wisst ihr, was man ihm gesagt hat, als er sich geweigert hat? Man hat ihm gesagt, außer dir ist ja gar keiner da, der an Gott glaubt. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, dass du das Gefühl hast, ich bin hier wirklich der einzig Doofe, der überhaupt noch für Gott die Fahne hochhält und alle anderen um mich rum denken, naja gut, hier, die Iris, die hat halt ein bisschen einen an der Waffe, die braucht das, ne? So, naja, da war es schlimmer, als vielleicht ein paar stolzen Leuten zu begegnen, die dich verspotten, da ging es ja um Leben und Tod. Und was hat er gesagt, der Antipas? Das muss einer von der Sorte vom Polycarp gewesen sein, der hat nämlich eine ganz beeindruckende Antwort gegeben. Er hat gesagt, dann bin ich eben der Einzige. Wenn es richtig ist, ist es doch egal, wofür die Mehrheit ist, oder? Es kommt nicht darauf an. Es kommt darauf an, dass wir nach dem handeln, was nach unserer Überzeugung das Richtige ist, dass wir Gott treu bleiben. Und wenn links und rechts die Leute es nicht sehen, dann ist es ihre Entscheidung und ihre Freiheit. Aber er sagte, dann bin ich eben der Einzige. Nach der Überlieferung wurde der Mann daraufhin auf einen Messingstiel gespießt und angezündet, verbrannt und umgebracht. Was hat Gott noch gegen Pergamon? Die Liste war ja nicht kurz. Bileam, die Nikolaiten, die hatten wir das letzte Mal, zu denen sage ich jetzt einfach mal nichts mehr. Bileam, was war das für ein Kerl? Der hat, könnt ihr nachlesen, in 4. Mose 22 bis 25, das war einer, der sollte für Geld Israel verfluchen. Hat er nicht gekonnt, aber dann hat er den Feinden des Volkes Gottes einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr die dazu kriegt, dass die sexuell die Sau rauslassen, dann zieht Gott die Hand zurück und dann habt ihr sie in der Tasche. Das war so die Strategie. Wenn Unmoral Fuß fassen würde und Götzendienst dann letzten Endes auch, dann haben die keinen Schutz mehr von Gott und dann hast du sie in der Tasche. Und das ist auch passiert. Könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, nachlesen in 4. Mose. Also Jesus stellt sich gegen diese vielen Hässlichkeiten vor, als der, der das scharfe und zweischneidige Schwert im Mund hat. Das Wort Gottes hat eine zweifache Wirkung. Es rettet die glauben, und es richtet. Und was Pergamon gebraucht hat, war eine neue Nüchternheit, eine neue Klarheit bezüglich dessen, was das Wort Gottes ist. Sie mussten raus aus ihrem Rausch der Unzucht, des Suffs und des Götzendienstes. Jesus hat ihnen gesagt, dass sie Buße tun, dass sie umkehren sollen und dass sie die Leute aus ihrer Mitte raustun sollen. In der Bibel steht, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Und Jesus hat erwartet, dass da eine ganz klare Trennung stattgefunden hätte. Ja. In Pergamon haben wir den Teufel, die Schlange, in zweifacher Weise dargestellt. Einmal als den Mörder, aber auch als den Verführer. Bei Smyrna, vielleicht erinnert ihr euch ans letzte Mal, da ging es ja ganz groß um Verfolgung. Verfolgung wurde angekündigt. Aber was ist passiert? Die Feinde Gottes, die haben ihr Ziel gar nicht erreicht. Die haben die Leute abgeschlachtet, aber die waren nicht klein zu kriegen, die nur übrig waren. Ganz im Gegenteil, das war wie Saatgut, das war wie ein Nährboden für den Glauben der anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Teufel vielleicht einfach sauer war. Deswegen. Der hat gedacht, Mist, die Strategie hat nicht eingeschlagen, es hat nicht funktioniert. Vielleicht hat er eine Sitzung einberufen und hat gedacht, okay, was soll man denn jetzt? Also es mit dem Umbringen war nicht effektiv genug. Und vielleicht hat er sich gesagt, okay, dann lassen wir sie mal ihre christlichen Spielchen spielen, aber wir verführen so ein bisschen. Wenn wir das Christentum unterstützen, aber es schaffen, dass sie, während sie denken, sie folgen Christus verlieren, dann haben wir es auch geschafft. So diese Engel-des-Lichts-Strategie. Ein ganz furchtbarer Betrug. Am Ende sagt Jesus, nach dem Bußaufruf, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dieser Ruf ist nicht nur für damals, sondern er ist auch für dich heute. Wenn du ein Ohr hast oder sogar zwei, wenn du in der Lage bist zu hören, was Gott heute sagen möchte, dann hör. Und dann kommen Verheißungen, zwei Stück. Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand versteht, außer dem, der ihn empfängt. Ich habe uns mal ein paar weiße Steine mitgebracht. Ich habe meinen Mann gestern Abend spät nach der Leiterschule 2 nach Dietz in den Baumarkt gescheucht, in den Außenbereich, und er hat einen nassen, gefrorenen 25 Kilo Sack Marmor-Kieselsteine, also sei gesegnet, mein Schatz, an die Kasse geschleppt. Und das ist das Ergebnis. Also das ist wunderschöner italienischer Carrara-Marmor. Die glitzern, also könnt ihr vielleicht von hier nicht sehen, glitzern sogar so ein bisschen, richtig wunderschöne Dinge. Einen weißen Stein und Manna, was sind das für Dinge? Mit dem Manna, das Brot, da kann man noch was anfangen. Wer ist das Brot des Lebens? Wer hat das über sich gesagt? Jesus. In Johannes 6, da wo sie ihn alle haben sitzen lassen, wo er gesagt hat, wenn ihr mich mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, was nicht physisch zu verstehen war, sondern anders, klar. Aber Jesus ist das Brot. Das heißt, wer überwindet, der hat Jesus in sich. Wer überwindet, der hat das verinnerlicht. Der hat ewige Gemeinschaft mit Jesus, unserem Lebensbrot. Jetzt auf der Erde und bis in alle Ewigkeit. Das ist doch eine Verheißung. Da möchte ich teilhaben. Für den weißen Stein habe ich zwei Auslegungsmöglichkeiten anzubieten. Könnt ihr euch eine aussuchen oder beide? Ich finde beide irgendwie schön, die zweite noch schöner. Damals war es üblich, wenn die Sportwettkämpfe gemacht haben, dass es weiße Steine gab als eine Art Eintrittskarte zur Siegesfeier. Das heißt, die, die erfolgreich waren in den Wettbewerben, heute sind das Goldmedaillen, wir hatten das gerade, Silber, Bronze, aber damals gab es weiße Steine und dann ging man mit diesem weißen Stein als Eintrittskarte zur Siegesfeier. Eine zweite Bedeutung, die ich noch beeindruckender finde als die erste, ist die, dass in einem Gerichtsprozess, der mit Geschworenen stattfand, abgestimmt wurde, und zwar mit Steinen. Es gab weiße Steine und schwarze Steine. Die Symbolik ist relativ einfach zu verstehen. Der, der den schwarzen Stein abgegeben hat, gesagt, der ist schuldig. Ich denke, der verdient es, verurteilt zu werden. Und wer den weißen Stein abgab, hat plädiert für unschuldig. Freispruch. So, was bekommen wir, wenn wir den weißen Stein bekommen? Wir bekommen Zutritt zu einer Siegesfeier, die stattfinden wird im Himmel. Und wir bekommen den Ausspruch von Gott selber gesagt, unschuldig. Deine Sünde ist dir vergeben. Freispruch. Du musst die Konsequenz für deine Fehltritte nicht tragen. Du kannst wieder raus, du musst nicht in den Knast. Ist das gut? Ich finde das gut. Okay. Lass uns weitergehen zur nächsten Gemeinde. Die Gemeinde in Thyatira. Das könnt ihr finden in Offenbarung 2, 18 bis 29. Und dem Boten oder dem Leiter der Gemeinde in Thyatira schreibe, diese Dinge sagt der Sohn Gottes, dessen Augen wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich schimmerndem Kupfer sind. Wieder das Gleiche, ich kenne deine Werke. Augen wie Feuerflammen, so Röntgenblick. Gab es, glaube ich, auch mal einen Film, so ein Mann, der irgendwie alles so sehen konnte, der durchblicken konnte, durch Mauern, durch alles Mögliche. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Und das sagt er auch zu dir und zu mir. Ich weiß, was du gerade denkst. Ich weiß, was dir wichtig ist. Ich weiß, womit du dich heute Abend beschäftigst. Ich weiß, was dein Herz ausmacht, was dich treibt, was dich motiviert. Ich kenne deine Werke. Und dann kommt einiges ganz Lobenswertes und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und deine Standhaftigkeit und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Doch ich habe ein weniges gegen dich, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich selbst eine Prophetin nennt und meine mir ergebenen Sklaven lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, damit sie umkehre von ihrer Unzucht. Doch sie will nicht umkehren. Siehe, ich werfe sie ins Bett und die welche mit ihr Ehe brechen, in große Bedrängnis, wenn sie nicht umkehren von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich dem Tod überlassen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach seinen Werken geben. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira allen, die diese Lehre nicht haben und die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Was ihr aber habt, haltet fest, bis ich eintreffe. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Nationen, und er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie man tönerne Gefäße zertrümmert, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira, das lag so in der Mitte zwischen Pergamon und Sardes. Thyatira war die Stadt, von da kam die Lydia, die Geschäftsfrau, die sogenannte Purpurkrämerin. Die hat sich in Philippi bekehrt, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Sie war die erste Gläubige aufgrund der Vision, wo Gott Paulus nach Mazedonien geschickt hat. Politisch war diese Stadt nicht ganz so wichtig wie Pergamon zum Beispiel oder auch wie Smyrna oder Ephesus. Aber vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen war sie auch eine relativ bekannte Handelsstadt und sie war besonders bezüglich gewisser Berufe und Arbeiten. In Thyatira gab es ganz viele Zünfte, so Handwerkszusammenschlüsse. Und aus der Geschichte können wir sehen, dass es ziemlich schwierig war, da geschäftlich vorwärts zu kommen, wenn man da nicht Mitglied war. Bei den Zusammenkünften dieser Zünfte herrschten heidnische Bräuche und gewisse Sittenlosigkeiten vor. Deswegen war das für einen Christen, der Geschäftsmann war, ziemlich kompliziert, in Thyatira klarzukommen, ohne da mit seinem Gewissen in Konflikt zu kommen. In Thyatira gab es auch einen Tempel und dieser war dem Sonnengott Apollos gewidmet, der in dieser Stadt sehr verehrt wurde. Es gab eine Frau, die hieß Sanbate, die war das Hauptmedium in diesem Tempel und wir können sehen, wie hier richtig Okkultismus betrieben worden ist. Heute können wir von Thyatira kaum was finden. Es gibt noch einen kleinen Ort, der heißt heute Arkisar, aber das ist ein ganz kleines Ding. Man bemerkt auch in der Gegend noch gewisse Reste eines Namenschristentums, aber so richtig gläubige Leute oder eine lebendige Gemeinde gibt es dort nicht. Schauen wir uns mal an, was Jesus dieser Gemeinde sagt. Da war ja eine Menge Lob dabei. Er hat gesagt, die Werke, die Liebe, dein Dienst, dein Glauben, deine Standhaftigkeit, das ist doch schon eine ganz ansehnliche Liste. Also würde ich die von Jesus so kriegen, würde ich mich ziemlich freuen. Aber das reicht nicht, weil was beklagt Jesus, was tadelt Jesus? Obwohl sie die Liebe haben, die er ja bei den Ephesern vermisst und wo er sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen und kehrt um, er tadelt sie, weil sie die gesunde Lehre verlassen haben. Und er hat gesagt, Leute, in Thyatira, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich euch vernichten. Da ist die Rede von dieser Frau Isebel. Die Bibelkundigen unter euch, ihr wisst, die Isebel, die habt ihr schon mal gehört, die gibt's im Alten Testament auch. Das war die Frau vom Ahab. Ahab war so das größte Charakterschwein unter den Königen Israels, das man finden kann. Der war gottlos, der war selbstsüchtig. Also das war, ja, könnt ihr mal nachlesen. Will ich jetzt nicht ausführen. Die Isebel hat die Propheten Gottes vernichten lassen. Sie hat mit den Baalspropheten gegessen und sie hat Israel in einen ganz widerlichen Götzendienst eingeführt. Und zwar relativ raffiniert und fromm angestrichen. Und jetzt haben wir hier eine Anspielung, können wir uns auch wieder Gedanken machen, wie ist das zu verstehen? Diese Isebel, ist das jetzt eine einzelne Frau, die erinnert an die Isebel aus dem Alten Testament? Oder ist es vielleicht sogar eine Gruppe von Leuten, die irgendwie auf Abwege geraten sind? Eine mögliche Erklärung wäre, dass diese Frau, diese Sanbate aus dem Götzentempel des Apollos sich bekehrt hat. Also die ist irgendwie in die Gemeinde gewandert, weil ich dachte, da geht ja auch spirituell einiges so ab. Schaue ich mir das mal an. Vielleicht kam sie in den Gottesdienst, hat die Hände gehoben, wie alle anderen auch, hat Gott gepriesen und hat dann so ihre früheren medialen Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinde gestellt und kam eigentlich mit etwas Okkultem hinein, mitten in den Leib Christi. Das ist denkbar, dass es so zu verstehen ist. Jedenfalls sagt die Bibel, dass diese Person oder diese Zahl von Personen Verführung in die Gemeinde gebracht haben durch einen prophetischen Dienst. Diese Gemeinde hat das Wort Gottes, die gesunde biblische Lehre zur Seite gelegt und hat sich durch Weissagung und Prophetie in die Irre führen lassen. Oder zumindest etwas, das so hieß. Heißt das jetzt, dass wir die Gaben des Geistes in die Tonne klopfen und sagen, es ist viel zu gefährlich? Die Iris hat gepredigt, Offenbarung 2. Dann werden wir alle ganz paranoid und verrückt. Sondern nein, das ist totaler Käse. Aber das Wort Gottes ist das Erste. Und Prophetie und Weissagung muss sich immer am Wort messen lassen. Und da, wo es nicht übereinstimmt und da, wo das nicht gesund ist, im Sinne der Bibel, da lassen wir die Finger von. Und wenn wir uns entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns für das, was das Wort sagt. Ganz einfach, ganz klare Ansage. Diese Verführung muss aber irgendwie christlich angestrichen gewesen sein. Sonst hätte diese Vermischung ja nicht stattfinden können in der Gemeinde. Es führte dahin, dass sie geistlich Unzucht getrieben haben. Das heißt, dass sie Gott untreu wurden. Das ist ja damit gemeint. Aber auch in ganz praktischer Form, in sexueller Hinsicht, eine Sexualität gelebt haben, die Gott so nicht gedacht hatte. Und gleichzeitig haben diese Leute behauptet, wir haben eine tiefe Erkenntnis bekommen. Wir sind jetzt die oberschlauen, spirituell Angekommenen. Wir wissen jetzt nur wirklich, wie es läuft. Das Christentum von euch, das war von gestern, jetzt kommt die nächste Stufe. Eine ganz furchtbare Arroganz, Überheblichkeit. Und vermutlich haben sie gesagt, es sind die Tiefen Gottes, die wir erforscht haben. Aber Jesus sagt, es sind eigentlich die Tiefen des Teufels, die ihr da gefunden habt mit eurer vermeintlichen Erkenntnis. Und ich weiß nicht, wie viel du dich so umguckst in der christlichen Landschaft unserer Tage, aber das gibt es. Es gibt genau das. Es gibt Menschen, die sagen, sie sind gläubig und sie folgen Jesus und sie predigen Unmoral und sie übertreten die Grenzen, die die Bibel uns gegeben hat. So, Thyatira scheint doch nicht ganz so weit weg zu sein von uns. Und darum ist es wichtig, dass du weißt, was deine Bibel sagt und dass du weißt, wo ist der gerade Weg und wo nicht. Auch in unserer Zeit gibt's viele außerbiblische Offenbarungen. Geh mal in die Bücherei, du findest da viele spirituelle Angebote und religiöse Varianten. Aber das ist nicht der Weg, den Gott hat. Gott ist da irgendwie relativ intolerant. Oder nicht relativ, er ist total intolerant. Er ist total straight und er sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das kann man lesen und überhaupt schon mal gehört, wenn man aber wirklich konsequent nachdenkt, was heißt das denn? Ich komme nicht in den Himmel, wenn ich 5-mal am Tag bete, nach Mekka reise, mich für irgendwas verbeuge und gute Werke tue. Ich komme nicht in den Himmel, wenn ich super heilig erleuchtet bin und keine Ahnung, was für Dinge tue. Ich komme nicht in den Himmel durch meine Anstrengung, durch Religion in den Himmel. Ich komme nur in den Himmel dadurch, dass ich mich demütige und sage, Gott, ich habe Mist gebaut in meinem Leben, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben, ich habe Dinge getan, die dich, Gott, und die anderen Menschen verletzt haben und es tut mir leid. Und ich brauche deine Vergebung, ich brauche den weißen Stein und den kannst du dir nur bei Jesus abholen. Dann gibt's ihm keinen anderen Steinbruch. Den kriegst du nur von Jesus Christus in die Hand und den Freispruch kann nur er für dich erwirken. Keiner kann dich erlösen. Wir waren vor kurzem in einem Hotel und hatten wir so Wellness-Tage und da stand so und die haben so, ich weiß nicht, Wellness scheint irgendwie tief mit Buddhismus verbunden zu sein. Also muss man wirklich teilweise gucken. Und dann hat immer so ein Kerl, der mit mir zum Frühstück gegangen ist, hat dann immer, ich weiß, das war gar kein Buddha, ich weiß nicht, was das für ein Heini war. War das ein Buddha? Also er hat dann immer den Kopf zur Wand gedreht und ich habe ein bisschen Schmierer gestanden, ich habe dann geguckt, ob das keiner gerade so mit, hat er nur gedreht, ich meine. Und immer, wenn wir dann nach einer Weile wieder vorbeigelaufen sind, hat der Onkel wieder die Leute alle angeguckt. Ich weiß es nicht, Bernd konnte es einfach nicht verkneifen. Jedenfalls, viele Angebote sind da, welches wählst du? So, ich sag dir, nimm Jesus. Es gibt ganze Bücher über den Geist der Isabel, vielleicht wollt ihr da mal lesen. Es gibt eins von Dick Bernell, das heißt, wenn Luzifer und Isabel deine Gemeinde besuchen. Und es gibt eins für unsere englischen Freunde oder die gerne Englisch lesen. Es ist ein fantastisches Buch von Colin Dye, das heißt Satan Unmasked. Den Teufel demaskiert. Das habe ich gelesen. Colin Dye schreibt da drin, dass er in seiner Gemeinde mal 3 Abende so Lehre gemacht hat über diesen Geist der Isabel. Und das waren die 3 stärksten, aber auch die 3 angefochtensten Tage, die er je in seiner ganzen Gemeindegeschichte erlebt hat. Und diese Vermischung von Frömmigkeit und Falschheit, das ist so teuflisch. Tommy Tenney hat mal gesagt, die religiösen bösen Geister, das sind die schlimmsten. So, bei manchen weiß man ja noch, dass es falsch und das ist gut, aber wenn es dann so fromm dahergekrochen kommt, wird es manchmal schwierig und dann brauchst du wirklich das Wort und den Heiligen Geist. Schon spät, aber ich gucke trotzdem rein, habe mir hier was notiert. Ja, es steht hier auf Englisch, ich sag's euch auf Deutsch, weil ich halt nett bin. Aber ihr müsst auch nett zu mir sein, weil es verhaspelt mich vielleicht. Colin Dye schreibt hier unter anderem, der Teufel existiert. Kein Zweifel darüber. Er ist real und er hasst dich. Er will dich aufhalten auf deinem Weg. Er möchte gern deine Ehe zerstören, deine Familie, deinen Dienst und auch dein Leben. Er möchte dich neutralisieren und dich total ineffektiv machen in dem geistlichen Kampf, in dem du stehst. Wenn du Sehnsucht danach hast, einen Unterschied zu machen in dieser Welt für Gott, kannst du dir sicher sein, dass du genau Kurs genommen hast auf eine Konfrontation mit den Mächten des Feindes. Wenn du Feuer hast für Gott, wenn du gefährlich werden willst für den Teufel, nämlich Seelen gewinnen willst und dein heiliges Leben willst und so weiter, dann wird er versuchen, dich aufzuhalten. Sie werden seine Kumpels, sage ich jetzt einfach mal, werden versuchen, dich mit Sex, mit Geld, mit Macht oder was immer angemessen ist, um dich zum Fall zu bringen, versuchen. Aber wenn der Teufel sein Schlimmstes tut, tut Gott sein Bestes. Und jemand anderes schrieb, oder eher an einer anderen Stelle, weiß ich nicht mehr, da wo eine Isabel ist, ist auch ein Elia. Der hat sich mal kurz verkrümmelt und war depressiv und war in Selbstmordgedanken, das könnt ihr auch nachlesen, weil die Isabel ihn bedroht hat. Die hat gesagt, ich mach dich platt, ich mach dich fertig. Aber es hat nicht geklappt. Gott hat gewonnen. Und wenn wir das lesen, und das lese euch noch eine Liste vor, sollen wir nicht durch die Gemeinde laufen oder durch unser Umfeld und nach der nächsten Isabel suchen. Das ist nicht mein Ziel und das ist auch nicht das Ziel des Wortes. Ja. Aber wir sollen wissen, was das Wort sagt. Wir sollen wissen, wie wir gut Weissagung und Prophetie prüfen können und wie wir auch Dinge einschätzen können, die uns begegnen, die uns vielleicht irritieren. Eine Liste, ein kurzes Zitat aus dem anderen Buch von Dick Bernell. Er hat mehrere Merkmale aufgeschrieben und eine Liste möchte ich hier zitieren. Er schreibt, dieser Geist der Isabel oder Menschen, müssen übrigens nicht nur Frauen, können auch Männer sein, schreibt er, die damit einherkommen, zeichnen sich folgendermaßen aus. Also ist jetzt in Sie-Form, aber übertragt's für euch. Sie ist sehr religiös, sie ist klug, sie liebt Macht und Autorität, sie hat es auf eine leitende Position abgesehen, sie versucht, Menschen von ihrem göttlichen Schutz, also Abdeckung durch Leiter, durch Pastoren, durch Gemeinde, isolieren, abzuziehen. Sie liebt Titel, sie bedient sich der Schmeichelei, der sexuellen Verführung, der Zauberei, der Lüge und so weiter, um Einfluss zu gewinnen. Sie versucht, Menschen einzuschüchtern. Sie ist schnell dabei, zu verurteilen oder kluge Ratschläge zu verteilen. Sie bevorzugt prophetische, charismatische Gemeinden. Sie ist sehr herablassend. Sie hat eine sehr abhängige Anhängerschaft und erhebt den Anspruch, diese zu lehren. Ihre christliche Umgangssprache ist tadellos. Neugierig verfolgt sie die Vorgänge in der Gemeinde und das Privatleben des Pastors. Sie ist unbeherrscht. Sie verteidigt ihr kleines Königreich mit allen Mitteln und sie wacht wie ein Tyrann über ihren Nachfolger. So, wir sind jetzt nicht verrückt und gucken und suchen hinter dem nächsten Gebüsch die Isabel. Aber wenn wir konfrontiert werden, wissen wir, was wir tun müssen. Und die Bibel ist so klar und so eindeutig. Paulus schreibt an Titus, einen sektiererischen Menschen, aber weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Die Bibel sagt, dass wir in der Gemeinde aufpassen müssen und dass wir Dinge einschätzen, begrenzen oder auch Menschen hinaustun müssen, wenn sie sich nicht korrigieren lassen und solche Irrlehren in die Gemeinde versuchen zu bringen. Sprüche 22,10 sagt, treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit ihm hinaus und Streiten und Schimpfen hört auf. Das Neue Testament, da sind so viele Beispiele, ich mag gar nicht alle Bibelstellen vorlesen. Aber wie gehen wir als geistliche Leute mit so einer Konfrontation um? Wir kämpfen im Geist, ganz klar, im Gebet und sagen auch, was Sache ist. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht mit Menschen streiten, sondern milde sein zu jedem Mann. Fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Und er soll die Widerspenstigen mit Sanftmut zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist unser Job, Menschen zurückzugewinnen, verirrte Menschen, die da vom Feind missbraucht werden, zu Jesus zu führen. Aber auch klar zu kämpfen im Geist, das Schwert des Geistes in die Hand oder in den Mund zu nehmen. Streit mag vielleicht in der politischen Demokratie zur Tugend erkoren worden sein. In der Bibel ist er das nicht, also dieser destruktive Streit. Nicht, dass man mal sich austauscht oder sich mal gegenseitig einfach sagt, wie man Dinge sieht. Das meine ich nicht. Aber Dinge zu korrigieren. Colin Dye schreibt in seinem Buch, sei dir bewusst, hinter Entmutigung, Depression, Schwierigkeiten, deiner Lethargie, Fruchtlosigkeit, Hürden, hinter jeder Gemeindespaltung, hinter jeder Enttäuschung im Bereich Evangelisation, lugt eine Schattenfigur hervor, die versucht, dir zu schaden und die Gemeinde zu schwächen. Wie steht Jesus vor dieser Gemeinde? Wisst ihr es noch? Was hat er Thyatira gesagt? Wer steht hier und konfrontiert die Situation? Der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuer und Füße wie schimmerndes Kupfer oder Erz. Und wir brauchen uns nicht fürchten vor dem großen bösen Teufel. Das ist totaler Käse. Er ist besiegt. Er ist unter unseren Füßen. Wir haben gewonnen in Jesus. Wir brauchen nicht uns klein fühlen oder paranoid werden, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir da irgendwo... Oh, du liebe Zeit, was kommt da um die Ecke geschlichen? Die Iris hat am Sonntag gesagt. Nein, Gott ist groß. Wir haben einen gewaltigen Gott. Und als ich mich vorbereitet habe, ist mir eine Schriftstelle eingefallen. Und ich mag die am liebsten, wie Luther sie übersetzt. In Matthäus 16, wo Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Der einzige Fehler, der passieren kann, ist der Fehler, auf Biliam reinzufallen und den Weg Gottes zu verlassen, Unzucht zu treiben in verschiedenerlei Hinsicht, dann ist der Schutz Gottes futsch. Aber wenn wir Jesus treu bleiben und wenn er Herr der Gemeinde ist, dann werden die Pforten der Hölle sie niemals überwinden. Und was hat Jesus auch gesagt? Es ist nicht der liebe, nette Jesus, sondern der Richter Jesus, der hier steht. Er sagt, dass er die bewahrt, die der Irrlehre nicht folgen, dass er die bewahrt, die überwinden und seine Werke bewahren. Und habt ihr das mal bewusst registriert, dass er ihnen Vollmacht gibt über die Nationen? Und mit eiserner Stab, Vollmacht über, das ist doch Jesus. Nee, hier ist es nicht nur Jesus. Hier bist es Jesus und du. Jesus und du. Ihr steht im Kampf und du hast den eisernen Stab. Psalm 2, könnt ihr das finden? Das ist ja ein Zitat aus Psalm 2. Schauen wir jetzt nicht mehr ganz, das zu lesen. Jedenfalls hat Jesus genau diese Herrschaft uns delegiert. Wir kloppen nicht auf Leute drauf, das ist nochmal, um es richtig zu stellen, aber wir kloppen auf geistliche Dinge drauf und wir machen den Weg frei für das, was Gott sich vorgenommen hat, in Deutschland zu tun. Und wenn wir da den Missionsbefehl vor diesem Hintergrund nochmal lesen, mir ist gegeben, alle Vollmacht, übersetzt Manfred Roth, finde ich noch cooler als Macht. Vollmacht! Im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie all das zu bewahren und zu beachten, was ich euch angeordnet habe. Und siehe, ich bin mit euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Und diese gewaltige Vollmacht hat Jesus dir und mir delegiert. Hammermäßig. Hast du die heute schon mal angewandt? Dann mach's gleich, wenn der Gottesdienst rum ist oder gleich, wenn wir noch ein Lied gemeinsam singen. Den Morgenstern, wenn wir kommen, doch das Symbol will ich nicht unerwähnt lassen. Die Bibel bezeichnet Jesus als den Morgenstern. Aber auch ganz praktisch, astronomisch, na, war richtig, ist die Venus der Morgenstern. Sie verkündet den Anbruch der Dämmerung, also das Abendstern und Morgenstern. Hat mich ein bisschen verwirrt, habe ich nachgelesen. Jedenfalls ist das der Stern der Gemeinde. Und im Altertum war eben die Venus, dieser Stern, ein geläufiges Symbol für Sieg und Herrschaft. Schlägt in die gleiche Kerbe rein. Ja, das Ende der Dunkelheit und der Anfang des Lichts ist da. Gott triumphiert und Gott siegt. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, möchte gerne mit euch beten. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, die, die so ein bisschen den guten Überblick hier vorne hin haben, ich habe ja nicht nur einen weißen Stein, ich habe da mehrere weiße Steine mitgebracht. Und ich möchte heute Morgen, wenn wir jetzt beten, auch wirklich einladen, dass, wenn jemand da ist, der mit Gott noch nicht so richtig eine Beziehung angefangen hat, der den Morgenstern, der Jesus Christus noch nicht hat, der nicht weiß, wo komme ich denn hin, wenn ich sterbe? Was ist, wenn hier draußen ich einen Unfall habe, wenn ich auf die Straße gehe und ich würde sterben, wo wäre ich denn dann? Bin ich sicher, dass es dann vorbei ist? Bin ich sicher, wenn es doch ein Leben nach dem Tod gibt, dass ich dann bei Gott sein werde? Oder habe ich daran einen Zweifel? Und ich möchte jeden einladen, der heute sich das erste Mal entscheidet, Gott die Hand zu geben und zu sagen, okay Gott, wenn es dich gibt, dann will ich mich auf dich einlassen, dann will ich diese Vergebung, dann will ich diesen Freispruch, dann kriegst du von mir heute einen echten Carrara-Marmor-weißen Stein als Zeugnis dafür, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat. So, ich hoffe heftig, dass sich heute wenigstens mal einer bekehrt, dass der Bernd die Steine nicht umsonst geschleppt hat, aber wie auch immer. Sie sind bereit zum Abholen und ich möchte euch einladen, mit mir ein Gebet der Hingabe zu beten. Und auch wenn du schon gläubig bist und du weißt genau, was Sache ist, sei eingeladen, von Herzen mir nachzubeten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und will dich einladen, mein König zu sein. Ich möchte deine Hand ergreifen und dich bitten, vergib mir meine Schuld. Verzeih den Mist, den ich gebaut habe. Mach mein Leben neu. Ich will einen weißen Stein aus deiner Hand. Und mein Leben mit dir, Gott, verbinden. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.